Hallo Herr Kahn.
Hallo.
Warum ist es denn so wichtig, gerade den Jupiter zu erforschen?
Also der Jupiter ist ein ganz besonderer Planet. Also erstmal vereint er die absolute überwiegende Masse aller Planeten in sich. Im Prinzip kann man sagen, das Sonnensystem ist der Jupiter und ein paar andere. Und dann ist es auch so, dass es, wir wissen es von der Beobachtung von Exoplaneten, also von anderen Sonnen, die auch Planeten haben, dass diese Art von Planeten, so wie Jupiter, also diese ganz großen, bei denen es nicht ganz gereicht hat, um selber ein Stern zu werden, das sind eigentlich gar nicht so seltene. Das heißt, den Jupiter zu verstehen, hilft auch mal zu verstehen, wie das überhaupt so ist mit dem Planetensystem und wie sich Planeten bilden und wie sich Planetensysteme bilden, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.
Gibt es spezielle Erkenntnisse, mit denen Sie rechnen, auf die Sie hoffen, die Sie schon formulieren können?
Also wir wissen ja nicht so sehr viel über den Körper an sich, über den Planeten an sich. Damals die Galileo-Mission, die hatte das Problem gehabt mit der Antenne und da wurde der Teil, bei dem es darum ging, den Planeten selbst zu untersuchen, der fiel einfach hinten runter. Das konnte man dann nicht mehr machen, die Daten hätten auch gar nicht runtergekriegt. Und es gibt sehr viel, also wir wissen nicht, was unter der dicken Wolkenoberfläche sich verbirgt. Die innere Struktur ist weitgehend unbekannt. Und wir wissen auch nicht wirklich, wie sich das alles mit der Umgebung, mit der näheren Umgebung des Jupiters verhält, sobald man aus der Äquatorebene raus ist. Und das war, wo die bisherigen Sonden, also Galileo und dann die Vorbeiflugsonden gewesen sind. Die haben eigentlich nur die Messung gemacht jetzt in der Nähe des Äquators, in der Ebene des Äquators vom Jupiter. Und alles andere und vor allen Dingen auch so dicht dran, wie jetzt Juno fliegt, das ist Neuland.
Was sind das für Daten, die Sonden wie jetzt auch Juno dann da sammeln und mitbringen?
Da ist insbesondere das Magnetfeld, das Schwerefeld, wie sich das genau aufbaut, das Schwerefeld, das ist ja nicht eine perfekte Kugel. Das kann man ja schon sehen mit dem bloßen Auge, dass das sehr stark abgeplattet ist. Aber dann gibt es auch noch kleinere Abweichungen, die darauf Rückschlüsse zulassen, wie der Planet von innen aufgebaut ist. Also wir wissen nicht, wie zum Beispiel, wie viel von dem Planeten innen ist denn vielleicht Gestein, wie viel ist Eis, wie viel ist metallischer Wasserstoff und dann darüber, wie viel Sauerstoff ist enthalten in Wasser. Das sind alles Fragen, die wir eigentlich nicht wissen. Und dann rundherum, wie ist das Magnetfeld aufgebaut, wie ist die Dichte an geladenen Teilchen, wie viele davon haben wir, wie interagieren die, was ist die Interaktion mit dem, was die Monde abgeben. Die Monde verlieren Material, zum Beispiel der Io hat einen starken Vulkanismus, ist ein sehr vulkanischer Mond und das Material verlässt dann das Schwerefeld von dem Mond, wird zu Plasma, also wird zu geladenen Teilchen und stellt dann eine Zone von sehr hohen Strahlungsdosen in der Umgebung des Jupiter. Und das kann man eigentlich nur messen, wenn man hingeht. Man kann Modellrechnungen machen, aber die können auch beliebig falsch sein. Man muss es halt wirklich mal messen.
Und diese Messergebnisse, die dann bald vorliegen werden von Juno, wie kommen die dann zur Erde?
Also die Sonde hat wie jede andere Raumsonde eine große Antenne und sendet Daten zur Erde. Und einige dieser Daten sind auch ganz besonders für ganz normale Leute interessant, nämlich die Kamera. Da ist eine kleine Kamera, der ist JunoCam. Und die Daten werden sofort für alle in der Welt, also wenn sie auf der Erde sind, wenn sie nur kurz aufbereitet sind, dann kann jeder sie dann richtig weiterverarbeiten, jeder der will und kann damit machen, was er will und kann auch Vorschläge unterbreiten, was man sich als nächstes mal anschauen sollte. Also das ist wirklich praktisch ein Teleskop für jedermann am Jupiter, mit dem man selbst sich den Jupiter in fast schon Echtzeit anschauen kann.
Und der enorm weit weg ist. Also 5 Jahre war Juno unterwegs, habe ich schon gesagt. Wie konzipiert man denn so eine Sonde, damit die diese 5 Jahre lang durchgehend fliegen kann und auch möglichst keine Probleme bekommt unterwegs? Da kann ja viel passieren, nehme ich mal an.
Also die Flugdauer ist eigentlich nicht so schlimm, denn der interplanetare Raum ist eigentlich ein Klacks verglichen mit der näheren Umgebung vom Jupiter. Da ist wirklich das Problem, denn die 5 Jahre Transferdauer stehen ja den etwas, also nicht mal 2 Jahren am Jupiter entgegen. Ja, nach 2 Jahren am Jupiter ist das Ding fertig. Wahrscheinlich ist die aufgenommene Strahlendosis so hoch, dass man da auch nicht sehr viel mit anfangen kann. Und dafür ist es halt ausgelegt. Und das war jetzt wirklich die Herausforderung. Da so weit draußen, also mehr als 5-mal so weit von der Sonne entfernt, mit weniger als 4% der Sonnenenergie, die wir haben hier, und eben dann auch weniger als 4% der Wärme und der elektrischen Energie, immer noch zu funktionieren und dann auch noch die Elektronik so zu bauen, dass sie die Strahlung ab kann. Strahlung mag so eine Elektronik meistens nicht, also da müssen die elektronischen Komponenten dafür ausgelegt sein. Das war die richtige Herausforderung und das ist wirklich das Problem gewesen für die Sonde.
Sie haben schon Galileo angesprochen, die ebenfalls sich zum Jupiter auf den Weg gemacht hat und 14 Jahre insgesamt im All unterwegs war. Das werden dann ja jetzt, wenn man 5 Jahre Hinflug rechnet, zusammen mit 2 Jahren Zeit, die in der Messung gemacht werden am Jupiter, nur die halbe Dauer sein bei Juno.
Das ist richtig. Wichtig ist nicht, wie lange der überhaupt da ist, sondern wie viele Phasen für wissenschaftliche Messungen interessant sind. Und bei Galileo waren es vorwiegend die kurzen Vorbeiflüge an den Monden. Und hier ist es sehr viel mehr. Also das ist halt eine Menge von Daten, die zurückkommt, die wahrscheinlich um ein Vielfaches die von Galileo übersteigen wird.
Bei Galileo kam ja das Antennenproblem dazu. Sie haben es schon gesagt, da konnten nicht alle Daten zur Erde gelangen, die eigentlich herkommen sollten. Gibt es auch Sorgen, dass Juno Komplikationen machen könnte, dass es schon möglicherweise früher zu einem Abbruch der Mission kommen könnte, müsste?
Das kann natürlich immer sein. Wie gesagt, wir wissen nicht so viel über die Umgebung, die natürlichen Verhältnisse da außerhalb des Jupiter-Äquator-Gebiets. Und wenn es da unangenehme Überraschungen gibt, die jetzt auch durch die sicherlich ziemlich großzügigen Sicherheitsmargen, die da überall draufgeschlagen wurden bei der Entwicklung der Sonde, dann ist die Mission wahrscheinlich schon früher vorbei. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Sonde vorher schon versagt, na gut, dann hat man eben nicht das komplette Messprogramm erfüllt, aber man hat sicherlich schon eine Riesenmenge Daten gesammelt, die erstmal noch verarbeitet werden müssen.
Und das nächste Programm ist ja auch schon in der Planung. Juno ist jetzt gerade für die US-amerikanische NASA unterwegs, aber die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, ihre Organisation, plant gerade schon die nächste Mission. Warum vereint man denn nicht eigentlich von vornherein Ressourcen und Arbeitskraft von zwei Organisationen zu einer großen Mission?
Die Sonden sind auf völlig unterschiedlichen Bahnen, sind völlig unterschiedlich ausgelegt. Also aha. JUICE, auf die Sie angespielt haben, JUICE ist eine Mission, die insbesondere die Monde anschaut. Und da gerade insbesondere eben Callisto und Ganymed, die weiter außen liegenden Monde. Und das würde die Bahn von dieser Juno nicht zulassen. Und die Amerikaner planen ja auch die nächste Mission, Clipper. Die wird sich vorwiegend die inneren Monde anschauen, also die Io und vor allen Dingen Europa.
Nach 5 Jahren Reise ist die Raumsonde Juno in der Umlaufbahn des Jupiters angekommen. Was sie dort macht, hat mir Michael Kahn erklärt. Er ist Missionsanalytiker am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Vielen Dank, Herr Kahn.
Bitteschön.